bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 76 vom Wartungsfenster vom 5. Februar 2025. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf.
Jetzt haben alle so gespannt, nachdem wir eine Woche lang nicht da waren, auf das Intro gewartet.
Genau, und wir haben kein Intro, weil wir hier gerade sitzen und denken so.
Wir haben kein Intro. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Naja.
Wir hatten, also die letzte Folge ist halt krankheitsbedingt ausgefallen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Hatten schon angekündigt, dass wir aufnehmen, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, müsste man fast sagen, wir hätten auch diese Folge wahrscheinlich skippen müssen, denn wir hatten so ziemlich gar keine Zeit, irgendwas vorzubereiten.
Überhaupt nichts. Also wir haben eine, ich will nicht sagen leere Themenliste. Dass wir keine Themen hätten, würde ich jetzt nicht behaupten, aber.
Nein, ganz so schlimm ist es ja nicht, aber vielleicht jetzt mal so ein bisschen Real Talk. Also ne, letzte Folge ist krankheitsbedingt ausgefallen und das nagt schon an einem. Ich meine, wir hatten das ja eigentlich ganz gut durchgezogen mit im Schnitt alle zwei Wochen eine Folge. Mhm. Am Ende des Tages ist das hier immer noch ein Freizeitprojekt und so schwer es dann auch manchmal fällt, die Community zu enttäuschen, aber manchmal geht's einfach nicht. Mhm. Und da muss man dann auch mal Prioritäten setzen.
Ja,
und,
wir hatten auch ehrlicherweise vor dem Neujahr auch das ein oder andere Mal, wo wir urlaubsbedingt und so weiter und so fort dann nicht konnten.
Ja, genau, aber das kommt ja dann dazu. Ne? Ich meine, in der Regel nehmen wir ja hier im Office auf und wenn dann einer von uns Urlaub hat, dann muss man quasi im Urlaub ins Büro fahren, um an seinem Freizeitprojekt zu arbeiten.
Hat man so mittel dann Lust drauf, ins Büro zu fahren, ja. Bin ich ganz ehrlich, ich arbeite ja gern, aber.
Ja, es ist dann immer so ein bisschen, es birgt immer die Gefahr, wenn man dann hier im Büro auftaucht, dass man dann eben nicht nur für die Aufnahme hier ist, sondern dann auch zu allerlei anderen Dingen, weil man gerade da ist, abgefangen wird.
Du meinst 5 Minuten Smalltalks?
5 Minuten Smalltalk, genau. Mm. Hast du mal eben eine Minute.
Ja, ich meine, meistens.
So fangen Dramen an.
Ja, genau. So fangen Dramen an hier im Büro in diesen 4 Wänden.
Ist so, kann man nicht anders sagen. Als ich dann die Tage ins Büro kam, ist mir wieder aufgefallen, dass es doch sehr viele nette Menschen gibt, die an uns denken. Unter anderem erreichen uns ja auch immer wieder E-Mails oder uns hat jetzt tatsächlich ein Brief erreicht mit einer kleinen Spende drin vom lieben Norman. Er ist über den Zero Day Podcast auf uns aufmerksam geworden, weil der liebe Norman ist nämlich Digitalforensiker und Malware Analyst und hat so gar nichts mit Administration und DevOps zu tun. Gehört jetzt also quasi nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe, aber er ist seit einem halben Jahr mit Freude dabei und hat uns auch was in die Kaffeekasse geworfen. Lieber Norman, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das sind so die Dinge, ne? Die uns immer daran erinnern, warum wir das hier auch machen. Also vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Ja, wie ist es denn jetzt? Also 2025 ist bisher kein cooles Jahr, muss ich ja fast sagen. Ne? Also eigentlich ist 2024 ja ganz versöhnlich zu Ende gegangen, aber 2025 ist bisher irgendwie kein sonderlich cooles Jahr.
Ja, ich überlege, ob ich dieses Jahr coole Sachen gemacht habe. Bisher.
Ja gut, wir haben, glaube ich, eine ziemlich reibungslose Firewall-Umstellung hingelegt.
Sogar zwei, ja.
Ja,
bei der
genau,
warst du nicht
zwei,
dabei, aber
stimmt. Ne? Genau, die erste musste ich leider skippen. Mhm. Gut, deine MS-102, die hattest du im letzten Jahr noch gemacht, ne?
MS-102? Was war das nochmal?
Microsoft-Prüfung, irgendwie Office 365, irgendwas?
War das die 102?
Ja, ich meine, es ist die 102, weil ich habe die jetzt irgendwie zum 4. oder 5. Mal verschoben.
Ja, ist okay.
Ich schiebe sie so lustig vor mir her.
Ja, das ist ja auch nicht. Also, ne, fürs Partner Requirement brauchen wir nur eine, deswegen.
Ja gut, wir haben die MS-900, die haben wir beide gemacht.
Genau, was ganz interessant war, weil wir hatten die Advanced-Zertifizierung gemacht.
Genau, die 900 ist ja so eine Fundamental.
Und 102 und so und keine Ahnung. Und dann stellte sich aber raus, dass unsere Fundamental ausgelaufen ist. Die hatten wir ursprünglich, weil wir irgendwie M365 Messaging Transport
Messaging Administrator
waren und die gibt es nicht mehr, die Prüfung, die kann man noch nicht verlängern.
Genau.
Und deswegen mussten wir uns durch die MS-900, die Microsoft 365 Fundamentals, durchklicken. Und das war ernsthaft die Art von Prüfung. Also, hast du dich vorbereitet? So länger als eine halbe Stunde?
Wir haben beide auf die Kosten für diese Prüfung geguckt und dachten uns, naja,
Versuchen wir einfach mal.
Im Zweifelsfall klicken wir uns die nochmal. Mhm. Wobei ich hatte eigentlich eine ganz lustige Experience bei der Prüfung. Also wir machen diese Prüfungen ja, also egal ob jetzt Microsoft oder auch andere, machen wir ja eigentlich schon eine ganze Zeit lang Proctored. Ja. Ne? So seit Corona ist ja so mit uns und Testcenter nicht mehr. Und meine Erfahrung mit diesen Proctored-Prüfungen ist eigentlich immer die gleiche. Ich muss das halbe Büro ausräumen, den Schreibtisch ausräumen und dann möchten die Leute am Telefon dann trotzdem, ne, schwenk mal deine Cam hier hin und dahin und hin und her. Und diesmal dachte ich mir, okay, jetzt machst du was anderes, jetzt setzt du dich an den leeren Küchentisch im Wohnzimmer.
Mhm. Du musstest nichts machen.
Ich musste gar nichts machen.
Ja.
Der Proctor wollte nichts sehen, der hat mich einfach zur Prüfung durchgereicht.
Das ist auch, ich habe nur ein einziges Mal, ich sitze ja immer, wenn du hier im Büro sitzt und die Prüfung machst, sitze ich ja neben einem Besprechungsraum, wo ja auch nichts ist. Da sitze ich ja auch an einem normalen Besprechungstisch mit meinem Notebook aufgeklappt, einfach nur ein LAN-Kabel rübergelegt, wenn überhaupt. Ja. Stromkabel angeschlossen und da siehst du halt auf den Fotos direkt, okay, da ist nichts drumherum. Deswegen kenne ich das gar nicht, dass die irgendwie rummäkeln, dass da irgendwas nicht stimmt in den Räumen. Aber ja, in diesem habe ich die auch tatsächlich am bei meinem Küchentisch gemacht. Wo man natürlich ein bisschen Sorge hat, da habe ich dann trotzdem vorher die, ne, so meine Oberflächen leergeräumt, damit die nicht judgen, was da so rumsteht.
Ja.
Nee, ansonsten habe ich auch nie Probleme, doch mit Criterion. Criterion ja, ist da echt bitter.
Die sind sehr picky, das stimmt. Mhm. Aber ist ja nur Watchcard, ne?
Das ist nur Watchcard und jetzt auch nicht mehr.
Genau, jetzt auch nicht mehr, ne? Auch Watchcard hat da ja was geändert. Können wir jetzt ja auch einfach solche Assessments machen.
Ja, genau. Das finde ich auch sehr, sehr, da bin ich sehr dankbar für. Ja. Weil es war jedes Mal auch, es war ja nie ein Delta oder sowas oder nee, irgendeine vereinfachte. Es war immer wieder die gleiche Prüfung, die man da so, ja, alle zwei Jahre?
Alle zwei Jahre, ne?
Ich glaube, alle zwei Jahre machen musste. Ja, ja, ja. Trotzdem lästig.
Ja, total lästig. Also ich bin froh, dass viele Hersteller da jetzt auf diese Assessments ausweichen, weil die machen das Leben dann doch echt einfacher. Und ich meine, du willst ja eigentlich nur sicherstellen, dass die Leute am Ball bleiben. Also warum willst du die jedes Mal mit einer neuen Prüfung quälen? Ne? Also ich kann natürlich schon das Geschäftsmodell dahinter verstehen. Ja? Also auch eine Pearson möchte Geld verdienen. Und diese Assessments werden ja in der Regel dann von den Herstellern selber angeboten über die eigenen Plattformen. Ich weiß gar nicht, was HP jetzt da macht, aber ich glaube doch, dieses Jahr haben wir auch wieder HP-Prüfungen auf dem Programm. Ne? Wir müssen irgendwas verlängern.
Wir müssen mal gucken, weil auch HP hat uns ja irgendwelche Continuous Certifications versprochen, was wir dafür tun müssen.
Stimmt.
Ich habe fast ein bisschen den Eindruck, dass der irgendwelche Loopholes gibt in dem in dem Ganzen, dass wir doch am Ende wieder eine normale Prüfung machen werden.
Ja, das ist irgendwie zu befürchten.
Ja. Das fürchte ich auch. Ne? Also ich meine, es ist durchaus angenehm, wenn du dann einfach nur Online-Assessment durchklicken musst, ohne großes Pohai. Also, ja.
Ja, ich meine, das hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast so ausgeführt. Ne? Ich meine, wir stecken natürlich da so total in so einem ekligen Prüfungshamsterrad, ne? Weil wir halt diesen ganzen Stack machen, verschiedene Hersteller und du rennst ja dann irgendwann wirklich nur noch von Prüfung zu Prüfung, was mich ja dazu auch dann irgendwann gezwungen hat zu sagen, nein, komm, ich renne hier nicht mehr jeder Prüfung hinterher, so weh mir das. Also, und da muss man auch immer ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Ich bewundere auch immer wieder andere ITler, die dann sagen, nein, ich begebe mich gar nicht erst in dieses Hamsterrad der Prüfungen, ja, und der Zertifizierungen, oder die halt dann irgendwann für sich sagen, nee, ich bin jetzt so gesettelt, fuck it, ne, ich brauche das nicht mehr.
Was machst du jetzt eigentlich, wenn das Kollegen von uns gehört haben?
Telefonstreich.
Er hat das nicht gesagt. So hat er es nicht. Ihr wart nicht gemeint.
Genau. Wir reden hier nur von verdienten Veteranen. Nein, Scherz beiseite. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Ich meine, das haben wir auch den Kollegen immer wieder gesagt. Ne? Also, natürlich ist das gut, wenn man das mal so für sich macht, aber es soll keiner gezwungen werden. Ne?
Ja, aber wir sind da schon bei uns auch im kleinen Rahmen, sind wir schon irgendwie ein bisschen speziell, wir beide.
Ja, definitiv. Und da muss man auch mal so ehrlich zu sich selbst sein und natürlich muss man auch irgendwann mal einfach mal einen Gang runter runterschalten.
Ja, ich habe aber immer noch den Effekt, dass ich manchmal, weißt du, dann sehe ich so Prüfungen oder gucke ich mir so die Prüfungsbeschreibung an und dann denke ich so, oh, es wäre schon nett, die zu haben. Und dann gucke ich in meinen Kalender und sage, oh, da habe ich gar keine Zeit für. Ja, das ist halt.
Also ich kenne das natürlich auch, ne? Ich meine, ich habe ja auch solche Prüfungen gemacht. Ich glaube, das ganze Juniper-Zeug, was ich irgendwann mal gemacht habe, das war genau das, ne? Weil ich fand die Plattform irgendwie geil und ich meine, die Prüfung ist ja eigentlich gar nicht das Ziel, der Weg zur Prüfung, der ist ja eigentlich das, warum du das machst, ne? Genau. Dass du dich dann eben mit dem ganzen Zeug auseinandersetzt.
Ja, aber es ist halt jetzt auch schon, ne, da irgendwie, ich sag mal, auch im normalen Tagesbetrieb die Zeit zum Lernen zu finden für eine Prüfung, das ist schon schwierig.
Ja, und ich meine, ich habe natürlich den Grundstein für meine, für dieses Zertifizierungshamsterrad habe ich halt zu einer Zeit gelegt, als ich halt, ne, keine Kinder hatte, sonst irgendwas, keine Familie, ne? Da hattest du halt Zeit dafür. Und das ist heute jetzt tatsächlich einfach anders. Da sind andere Dinge wichtiger und deswegen rennt man dann doch immer ein bisschen hinterher und muss sich vielleicht jedes Mal aufs Neue fragen, ob das denn alles so sinnvoll ist.
Mhm. Ne? Ja, aber kann schon sein, dass ich nochmal ankomme mit einer Buchung hier für Aruba Network Security oder sowas.
Also ich bin der Letzte, der da sagt, na, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir hatten gerade gesagt, wir hatten schöne Firewall-Umstellung. Forti raus, WatchGuard rein.
Ja gut, bei einem war es WatchGuard raus, WatchGuard rein.
Ja gut, das war
aber,
ja.
Ja, aber trotzdem anders, ne? Also wirklich umgebaut, Netzwerksegmentierung in dem Zug verbessert von einer WatchGuard auf zwei, also Data Center und Perimeter gegangen.
Genau,
und so.
Ja, das versuchen wir ja nach Möglichkeit auch immer zu trennen.
Mhm, genau. Bei den Kunden war es historisch noch nicht der Fall. Da gab es genau eine Firewall mit 1 Gig. Jetzt haben wir halt auch schön Data Center mit 10 Gig Anbindung und so. Und auch das ist, ich sag mal, im Großen und Ganzen gut gelaufen. Mhm. Aber ich bin in ein paar Flaws in der neuesten Firmware-Version reingelaufen.
11, ne?
Und wir wissen es heute, ne? Da war mir das noch nicht so ganz klar, was jetzt genau der Effekt ist, weil du sitzt dann ja mitten in der Umstellung und der Kunde guckt dir über die Schulter und sowas und dann gehst du ja halt nicht allen Effekten nach und denkst erstmal so, warum verhält die sich gerade hier so? Aber am Ende des Tages, die 12.11 hat definitiv Flaws in der Web-UI. Ne? Ja. Also wenn du bestimmte Dinge in der Web-UI tust, dann macht es ein Cluster-Failover.
Genau, also ganz konkret war das zum Beispiel DHCP konfigurieren in der Web-UI auf dem Interface.
DNS,
ne?
oder DNS, genau. Oder DNS-Server oder irgendwas, was mit Interfaces zu tun hat am Ende. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Dinge aufgefallen sind, aber das war eins von den Punkten, ne? Also in einer DHCP-Einstellung irgendwas änderst, aber nur in der Web-UI. Mhm. Also WSM, kein Problem, aber Web-UI gibt es einen User-Space-Crash und ein Failover vom Cluster und ich weiß nicht genau, was WatchGuards tun, die
kein Cluster sind. Wir haben das ja auf verschiedenen Modellen sogar festgestellt. Mhm. Ne?
Ja, verschiedene Modelle. Ne, hier haben wir M93, M95 und M92. Ja. Das heißt, es ist wohl offensichtlich auch nicht am Modell, sondern ein Problem in der Firmware.
Ne? Genau.
Und da habe ich irgendwie, ohne genau zu wissen, was da passiert, ne, habe ich da so tatsächlich ein bisschen gekämpft. Ich habe auch den Eindruck gehabt, die hat ein Problem mit LACP. Und erwiesenermaßen, OSPF. Das haben wir dann auch später noch beobachtet, OSPF. Also gleich mehrere Flaws, die uns
gekostet haben.
Die haben uns Zeit gekostet. Es ist nicht so, dass man das nicht in den Griff bekommen hätte, weil.
Ja, wobei, ne? Also das OSPF-Thema, ich meine, gut, die Interface-Config, gut, das, ne, wenn du dann, das, also, Disclaimer, es gibt einen WatchGuard-KB-Artikel dazu, den haben sie mittlerweile veröffentlicht. Wir haben das Problem nachher auch bei Reddit, im Subreddit von WatchGuard, haben es dann auch dokumentiert gefunden, also auch andere sind in das Problem reingelaufen. Das ist ja noch, ich meine, klar, im Rahmen von so einer Konfiguration ist das natürlich blöd, wenn das Ding Failover macht, ne, aber gut, das meiste mit der Konfiguration machen wir beim WSM, deswegen ist uns da jetzt das jetzt eher durch Zufall aufgefallen. Was ja für uns ein größeres Problem war ja das Thema OSPF, was halt nicht funktionierte. Was wir da erlebt haben, war ja, dass dann einfach im aktiven Routing-Table einfach Routen fehlten.
Mhm. Ja, also man muss dazu sagen, die sind ja mit der Version 12.10, glaube ich, 10. von Quagga auf FRR umgestiegen. Und ich habe mir das dann ja noch erklären können, dass wir eine also in dem speziellen Fall, also unsere Umstellung, die wir da hatten wir eine, die von Werk mit einer 12.8 kam und die andere mit einer 12.10. Und then again wüsste ich jetzt nicht, wo das Problem sein sollte, weil syntaktisch gibt es da tatsächlich noch keinen Unterschied bei dem bisschen OSPF, was wir machen. Aber trotzdem habe ich erst gedacht, na, vielleicht hat es irgendwie damit zu tun, dass die nicht miteinander wollen.
Das sollte
ja eigentlich
egal sein. Wenn du eine Firewall hast, die mit Quagga läuft und eine mit FRR, ist ja kackegal, die sprechen OSPF.
Sollte so sein, ne? Ja.
Aber was wir gesehen haben, ist, dass ja wirklich dann Routen nicht in den aktiven Routing-Table übernommen werden.
Genau, und dann hatten wir beide Boxen auf 12.11 und hatten ja immer noch das Problem, dass es einfach bestimmte Routen, also die hat Routen übernommen, das war das Interessante daran, aber irgendwie einfach nicht alle. Mhm. Ja, also wir haben auch nur Connected Routes haben wir kommuniziert und ja, ein Teil
genau,
der,
wir hatten da jetzt noch nicht mal Spannereien,
ja, nein,
ne? Irgendwie so, sondern einfach zwei Firewalls, Transfernetz, Area 0, Ende.
Mhm. Redistribute ne? Static, Redistribute Connected.
Feierabend.
Fertig.
Also total simpel eigentlich vom Setup her, also noch nicht mal irgendwie Multi-Area oder sowas.
Nee.
Und dann fehlen einfach Routen im aktiven Routing-Table und das ist ein Bug definitiv. Da tauchen wir noch hinterher. Ich meine, gut, bei unseren Kunden, wo wir es jetzt gehabt haben, da ließ sich das dann relativ einfach lösen, aber dann statische Routen dahingelegt.
Ja, OSPF.
Und dann hat das gepasst. Ne?
Eigentlich und, nur, ich will jetzt nicht sagen aus Faulheit, aber
ja, schon aus Faulheit.
Vielleicht ein bisschen aus Faulheit.
Wenn sich das Routing-Protokoll drum kümmert, dass da Routen auftauchen, wenn du ein neues Interface anlegst, dann ist das gut.
Ja.
Ja, aber ansonsten hat die Umstellung eigentlich ganz gut funktioniert. Bei dem Kunden, wo wir die Forti rausgeworfen haben, da haben wir jetzt auch den großen Vorteil. Ich meine, wir machen bei dem Kunden die Infrastruktur, LAN und Server. Jetzt haben wir auch den Daumen auf die Firewall. Und das haben wir dann heute gemerkt. Ich habe heute dann mit einem der Kollegen, Grüße gehen raus, Sebastian, haben einen Tunnel zu Azure wieder in Betrieb genommen. Ja, die haben so ein paar VMs da bei Azure rumlaufen. Muss den VPN-Tunnel wieder in Betrieb nehmen. Und dieses ganze Aufsetzen, VPN-Tunnel-Regeln für die Server, die in Azure laufen, hat bei dem alten Dienstleister irgendwie 3 Wochen gedauert. Und jetzt hatten wir das irgendwie in 90 Minuten inklusive Deployment von VMs und Tunnel bauen und Regeln bauen, hatten wir das dann fertig. Das ist einfach, also man unterschätzt das immer wieder. Ich meine natürlich, wenn man Managed Services hat und man muss dann halt entsprechend Firewall-Regeln oder so beauftragen oder man hat es ja auch in größeren Konzernen intern, dass man Tickets aufmachen muss bei anderen Teams, um Regeln zu beauftragen. Das kann natürlich dann schon lähmend sein, ne, wenn man jetzt halt schnell was braucht. Ne? In dem Fall, das Feedback vom Kunden war auch entsprechend. Der hat das sehr genossen, dass das jetzt so hopp ging.
Ja, klar, weil du weißt genau, auch wenn man jetzt das Regelwerk noch nicht vollständig hat, in dem Moment, wo man es losschickt, ne, man muss dann nicht irgendwie noch ein Ticket aufmachen oder das Ticket ergänzen, um mal eben eine Policy oder ein Port hinzuzufügen, den man vielleicht vergessen hat.
Genau, richtig.
In dem speziellen Fall wäre es jetzt unwahrscheinlich gewesen, aber ne, man testet das und sieht, okay, das wird geblockt, dann brauche ich Policy und fertig. Das ist schon.
Ja, das hat natürlich da jetzt Vorteile. Ne? Das gefällt dem Kunden natürlich auch. Das war auch der Grund, warum der Kunde dieses Konzept jetzt so gewählt hat. Also insofern, das war schon ganz okay. Wobei wir da über eine lustige Sache gestolpert sind bei der Inbetriebnahme dieses VPN-Tunnels. Aber das ist halt eher so ein Thema von dem von der SKU, die wir da für das VPN-Gateway verwendet haben. Ja, genau, ne? VPN-Gateway 1, Gen 1. Also da müssen wir eh dran. Das müssen wir eh austauschen, weil die werden abgekündigt zum 30. September 25.
Oh, okay.
IKE geht nur DH2.
Bäh.
Ja, genau. Und ne? IPsec geht dann auch nur DH2. Und ich hatte eher so Richtung 14 oder 19 geschielt. aber das kleine VPN-Gateway kann einfach nicht mehr.
Autsch.
Ja, ist nicht schön, aber gut, wir müssen die SKU eh ändern. Wir haben es jetzt erstmal so in Betrieb genommen. Und werden es dann einfach beim Austausch von dem VPN-Gateway bei Azure, wenn wir es dann einmal ändern und dann ist das auch okay. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, Traffic Selector. Ne, weil du hast normalerweise hast ein Routed VPN auf Azure-Seite und WatchGuard hatten wir jetzt ein Bio-VPN gebaut, also kein Virtual Interface.
Ja,
Muss man also dann denken, du musst dann auf der anderen Seite, ne, bei Azure musst du dann halt die Traffic Selector dann noch konfigurieren.
Ja, klar. Aber ja, die musst du ja auf beiden Seiten konfigurieren.
Genau, richtig.
Mhm, also Local Remote, ja, Pärchen.
Mhm. Genau, nur ist halt tatsächlich nicht standardmäßig. Also musst du dich ein bisschen durch die Menüs klicken in Azure.
Ach so. Ah, ja, okay.
Mhm. Ja. Aber das funktioniert dann auch soweit. Und das läuft jetzt wieder. Mhm. Und ja, passt soweit.
Ja, nett.
Kunde ist zufrieden. Mhm. Er hat sich noch ein bisschen kaputt gelacht, weil, ne, wir saßen ja hier dann zusammen im Büro. Du warst zwar in einem anderen Call, aber du hast dann auch mitbekommen, weil ich dann immer wieder rüberschielte, wie ich jetzt die Regeln bauen soll. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich muss jetzt die Claudia fragen, sonst kriege ich wieder Ärger, wenn ich die jetzt wieder falsch benenne oder so.
Falsch benennen passiert dir, glaube ich, seltener. Also du bist ja jemand, ne, wenn ich, ja, alles in Lowercase schreibe, ne? Also ich kenne Leute, die dann wirklich sich hin, also die dann vor meinen Augen, ja, vor meinen Augen machen die eine neue Policy und fangen mit einem Großbuchstaben an. Da möchte ich direkt so in den Nacken so.
Ja, ich meine, ich habe mich dann natürlich auch versucht, beim Kunden irgendwie ein bisschen zu rechtfertigen, weil der Sebastian die ganze Zeit schon am Lachen und ist dann, pass auf, das Problem ist, wir haben das euer altes Firewall-Regelwerk gesehen und das war Kraut und Rüben, weil da halt irgendwie fünf Leute dran waren und man offenbar nie darüber gesprochen hat, wie wollen wir jetzt eigentlich Policies benennen, wie wollen wir Policies bauen oder
genau. Policies und Gruppen und genau, Leises und so, alles
und Kraut und Rüben. Genau, und ne, wir sind halt immer so, wenn wir sowas bauen, dann versuchen wir uns natürlich schon am Anfang immer da abzustimmen, wie wir das jetzt gerne hätten oder wenn einer einen guten Vorschlag macht. Und dann versuchen wir das ja beizubehalten, damit diese Firewall auch noch in 5 Jahren so aussieht, als ob die eine administriert hat, der sich Gedanken gemacht hat. Ja, wobei ich dann auch wieder, da habe ich wieder total genervt, ne? WatchGuard, du kannst kein Alias umbenennen, das kotzt mich so an in der Web-UI, ne?
Ja, ziemlich. Ja, ziemlich.
Das ist,
man kann ihn auch im WSM nicht umbenennen.
Ja, warum nicht?
Ja, das weiß ich nicht.
Also keine WatchGuard, Ahnung, wenn ihr das hier hört, ne? Bitte. Ernsthaft.
Ja, und wenn wir schon dabei sind.
Ich will Regeln klonen und ich will Elias und Regeln umbenennen können. Wobei Regeln umbenennen geht im WSM.
Regeln umbenennen kannst du im WSM machen, ja, aber kein Elias.
Warum nicht?
Weiß ich nicht.
Also, wenn ihr das hört, ich will das.
Ja, wenn man halt den Namen als ID verwendet, dann geht das wahrscheinlich nicht.
Ja, pass auf, das ist garantiert irgend so eine ranzige Kacke in der Codebase.
Kann ja nicht anders sein, ja.
Das ist, pass auf, das ist wahrscheinlich so ein Code-Teil, wo dann irgendwie so ein Kommentar drüber steht, ne? Bitte inkrementieren Sie diesen Counter, wenn Sie das ändern und es geht kaputt. Und dann steht da irgendwie so 18. 18 Devs haben versucht, diesen Code zu ändern und es hat nicht funktioniert.
Ja, es ist manchmal ein bisschen traurig. Ja, aber du stehst ja jetzt hier vor so einer Grundsatzfrage, wenn du mehrere Firewalls hast, wie baust du das dann? Baust du jede Regel doppelt?
Oh, ja, sehr gute Frage. Ja,
pflegst du die Regeln wirklich 1:1 auf der Datacenter und der WAN-Firewall? Und ja, ich versuche das hier eigentlich, das war so das Konzept, als ich die Configs gebaut habe, irgendwie so zu bauen, dass wir das nur an der Source machen.
Genau.
Weil warum soll ich Traffic, den ich nicht haben will, überhaupt zur zweiten schicken? Also wenn ich weiß, dass der nicht ankommt, dann muss ich den auch nicht filtern.
Genau. Ja. Also wir filtern immer an der ersten Firewall, wo der Verkehr durchgehen sollte. Ne? Und auf der dahinterliegenden Firewall, natürlich gibt es dann da Regeln für, aber das sind dann in der Regel eher größer gefasste Regeln, ja, zusammenfassende Any, Regeln, ne? Genau.
Darf man sagen, also auch wenn Netzwerker draußen jetzt Any-Regel gehört haben und so Gänsehaut kriegen.
Genau, aber der Verkehr, aber der in diese Any-Regel da reinläuft, der wird ja auf der Firewall gefiltert, davor gefiltert, ne?
Genau. Ja, und halt eine Schwierigkeit, die wir halt auch in dem Regelwerk, was wir davor gefunden haben, ja, das war nicht stringent durchgeführt. Das war mal so und ne, dann gibt es auch noch, ich sag mal, eine dritte Firewall, die dann am anderen Standort steht und dann teilweise wurden Policies halt dann 1:1 auf allen dreien. Also die hatten vorher, haben die mit VDOMs gearbeitet, nicht mit zwei Firewalls, aber ja, das fand ich so derart verwirrend, das mal nachzuvollziehen, dass ich mir gedacht habe, wir machen das jetzt von Anfang an mal anders.
Genau, ne, wir haben das Regelwerk da in dem Fall auch nicht migriert, sondern wir haben es einfach neu gemacht.
Ja, korrekt. Wir haben es neu gemacht und es ist gut gegangen. Ich glaube, Kunde wirkte happy.
Ja, kann man nicht anders sagen. Aber ne, Firewalls sind halt auch, sind schon immer so eine Sache. Ne? Da hat, glaube ich, jeder auch so ein bisschen auch so seine seine eigenen Standards. Also deswegen ist es halt auch unglaublich wichtig, dass man sich bei sowas in einem Team auch einfach abstimmt.
Das hatte ich heute noch in einem Meeting. War auch Netzwerker-Team, da ging es um das Thema NAC, also Network Access Control. Und ne, die haben verschiedene ClearPass-Installationen. Und dann haben wir auf der Firewall irgendwie so ein bisschen was gemacht. Und ich guckte so per Teams zu und dann hat er direkt so im Reflex diese Any-Regel hier, ne, die du hier siehst. Also man hat in der Suche, er hat was gesucht, ne, und dann tauchte so eine Any-Regel auf. Und er so, die du da siehst, die filtern wir woanders. Ich so, alles gut, das ist mir schon klar. Aber ja, Netzwerker unter sich sozusagen.
Genau, oh nein, eine Any-Regel, wie peinlich.
Genau. Ja, das nicht, dass wir jetzt was denken. Ich so, alles gut.
Ja, wobei, also wenn du so ein Regelwerk halt aus neu machst, ich meine, klar, wir haben da natürlich dann auch nach der Umstellung mit einem sehr, sehr, ich sag mal, groben Regelwerk gearbeitet und dann gehst du in den Tagen danach dann halt hin, um dann das Regelwerk entsprechend dann auch zu verfeinern. Ne? Das ist natürlich auch total sinnvoll, weil das haben wir auf der alten Firewall ja auch gesehen, von den, keine Ahnung, 900 Quietsch-Regeln, die da drauf waren, waren ja am Ende, glaube ich, nur, weiß ich nicht, 200, 300, wo irgendwie Traffic dann drauf lief.
Ja, irgendwie sowas.
Also da war ein relativ großer Gap.
Das war wahnsinnig viel, wo gar kein Traffic durchlief. Und ne, ich meine, das liegt auch sicherlich teilweise an der Sortierung, ne, die du auf der Fortinet manuell machen musst.
Genau, während die Watchfire
auch ich fange jetzt, wir fangen jetzt nicht wieder. Ich glaube, wir haben schon mehrfach hier von dem Feature geredet.
Ja gut, aber ne, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir können halt keine Regeln klonen, wir können Aliases nicht umbenennen. Genau. Also, ne,
aber wir haben Auto-Order.
Ja, so aus Security-Perspektive ist ja Auto-Order besser, ne?
Ja klar, das bringt dir im Zweifelsfall auch noch ein bisschen was bei über das, was du da brauchst.
Nein. Oh, da hast du, apropos, wir waren ja Firewalls, ne? Firewalls und Zertifizierungen und Juniper, das US-Kartell, die US-Kartellbehörden haben den Merger von Juniper und HP geskippt.
Ja, habe ich gehört. Das gefällt denen nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich habe den Artikel aber nicht gelesen.
Nee, ich habe auch nur die Headline gelesen. Genau. Ich habe nur die Headline gelesen und habe gesehen, wie meine paar HP-Aktien an einem Tag echt viel verloren haben.
Oh nein.
Ja, doch, die haben dann irgendwie so, weiß ich nicht, 15-20% Punkte verloren. Mhm. Ich meine, gut, das sind nur Fressaktien, ne? Ich kriege da irgendwie alle paar Quartale irgendwie so 3 Euro Dividende oder sowas. Das sind jetzt nicht so viele, aber das geht aber. Ja, ist kassiert worden. Also da müsste man jetzt nochmal genau hinterher tauchen, warum die kassiert worden sind. Also Gerüchten zufolge ja wegen so US-Defense. Die fanden das dann irgendwie kacke.
Okay.
Aber mal gucken. Ich meine, da werden jetzt wahrscheinlich wieder Gerichte drüber entscheiden müssen. Wahrscheinlich, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Juniper halt zerschlagen wird. Dass HP nur einen Teil von Juniper übernehmen darf und der Rest dann irgendwie verkloppt wird. Das könnte ich mir vorstellen. Muss man halt mal gucken, wohin da die Reise geht. Aber dafür, dass das jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang oder so läuft, diese Übernahme, kam die Entscheidung natürlich jetzt echt spät. Und ja, tut natürlich weh. Also gerade HP, die hatten ja sehr viel da reingelegt.
Ja, wobei, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen hier in einer Folge.
Wobei das Lustige ist, also jetzt nur nochmal der Gedanke dahinter, ne? Jetzt, Broadcom hat ja keiner gesagt, nee, finden wir blöd. Und ich meine, die benehmen sich ja gerade echt wie die offene Hose. Immer noch.
Ja, immer noch. Anscheinend interessiert das aber die Kartellbehörden nicht, dass die Kunden erpressen oder.
Ja, ich finde das immer so lustig, wenn man dann so auf Reddit mal so ein bisschen rumliest, dass dann echt Leute am Ende sagen, ja, Broadcom weigert sich uns irgendwie VFF-Lizenzen zu verkaufen. Sagen, nein, wir haben festgelegt, Kunden wie ihr müsst VCF kaufen und friss oder stirb.
Ja, ist ja auch so, ne? Du hast Angebote eingeholt vorab, ne? So über 3 Jahre Lizenzen.
Genau, 3 Jahre dann, upfront zahlen. Du sagst, ne, hier, Broadcom, nehmt Geld, 3 Jahre upfront. Die sagen, nein.
Ja, du hast aber das Angebot sogar bekommen.
Ja, genau. Ja? Und kannst dann die Lizenzen so nicht bestellen.
Dann wird bestellt und dann kannst du sie nicht so bestellen, wie es angeboten war. Weil, nee, kannst ein Jahr haben. Ja, aber ich möchte 3 Jahre. Nein, du kannst ein Jahr haben.
Genau, und dann schön jedes Jahr, ne? Auch Preisanpassungen vorbehalten. Ja, insofern ist natürlich ganz, ganz spannend. Wenn wir schon bei vernichteten Börsenwerten sind, DeepSeek hat dazu beigetragen, dass es irgendwie den größten Tagesverlust in irgendeinem Tech-Nasdaq oder sowas gab.
Okay.
Nvidia hat da wohl an einem Tag Milliarden verbrannt, beziehungsweise ist dann halt der Kurs abgestürzt und da wurden da ein paar Milliarden verbrannt. Das ist wohl der größte Tagesverlust in diesem Tech-Index. Hast du das gar nicht mitbekommen?
Nein, ich habe das nicht.
Ach so.
Ich war in Urlaub.
Ja, ist gar nicht so lange her. Punkt war wohl, DeepSeek, dieses neue Open-Source-LLM aus China, braucht wohl deutlich weniger Bums und deutlich weniger Hardware, um ordentlich zu performen. Und
ja, stimmt, so sad. Das kam. Also, das habe ich am Rande mitbekommen. Ja. Aber nicht ganz am Rande. Ich bin ja immer noch so, ich steig ja nicht jedem AI-Thema hinterher.
Nee, tatsächlich, ich hatte es bei der Lage der Nation gehört. Selbst da war das Thema. Und gut, ich habe DeepSeek jetzt nicht ausprobiert. Ich meine, ich bin ja auch kein häufiger ChatGPT-Nutzer. Insofern habe ich das halt nur am Rande mitbekommen. Du hast dich ein bisschen mit SQL beschäftigt.
Ich hatte ja noch nie selber einen SQL-Cluster gebaut. Ne?
Jetzt hast du direkt mal zwei gebaut.
ich glaube, das erste Mal hast du das gebaut. Ne? Naja, genau. Das hast du gebaut. Und der Kunde hatte zu dem Zeitpunkt die Lizenzen noch nicht. Ne? Und das hat sich dann noch irgendwie gezogen und dann waren plötzlich 120 Tage rum oder 180. Die waren halt ausgelaufen. Ja. So, dann kam aber die Lizenzschlüssel und ich denke so, ja cool, dann können wir ja jetzt weitermachen hier. Ne? Gib den Lizenzschlüssel ein, der wird auch genommen. Und dann klickst du am Ende so auf weiter und dann kommt da so Funktionsprüfungsregel und dann sagt er, geht nicht, ist Downgrade. Ich so, hä? Moment, kann nicht sein. Ich nochmal zurück. Steht sich raus, nachdem ich da irgendwie eine halbe Stunde sehr ungläubig da drauf gestarrt hat. Das ist bekannt. Also wenn du eine E-Wahl hast, die ausgelaufen ist, und du möchtest da eine SQL-Standard draus machen, dann zählt das als Downgrade und Downgrade gibt's nicht und dann kannst du nämlich deinen SQL-Server wegwerfen und neu machen.
Ja, ist ganz lustig, weil das ist zum Beispiel bei Windows-Server genauso. Wenn du einen Windows-Server hast, du hast eine Eval installiert und machst diese Eval zu einem Domain-Controller, kannst du den Domain-Controller danach wegwerfen. Du kannst den Domain-Controller nämlich danach nicht mehr mit einem Lizenz-Key versorgen.
Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja. Das führte auch schon dazu, dass wir bei Kunden Domain-Controller neu gemacht haben.
Ja gut, Domain-Controller sind ja einfach.
Ja, okay, die sind tatsächlich einfach. Aber
weil eine SQL-Cluster-Instanz.
Ja, tatsächlich. Aber gut, ich meine, da war jetzt, ich glaube, eine Datenbank von einem Broker drin. Ne? Das war jetzt, glaube ich, entspannt.
Ja, ist das ist schon richtig.
Aber,
ja.
Ne, liebe Kinder, keine Evals in Produktion nehmen. Muss man ganz klar mal sagen. Ich meine, gut, war jetzt in dem Fall auch keine Produktion, deswegen konnten wir das Ding ja auch einfach schnell neu machen. Aber keine E-Wahl in Produktion nehmen. Das kann immer nach hinten losgehen.
Ja, nur wollten wir halt am Tag danach tatsächlich eine Software da drauf in Betrieb nehmen. Ja. Und ich denke so, oh, mach mal schnell hier den Schlüssel.
April.
Und schon war Feierabend wieder.
Ja, war ein bisschen blöd. Wobei diese Downgrade-Meldung, die bekommst du zum Beispiel auch bei vSphere, wenn du die Instant-Lizenzen, die 60 Tage
Instant. Aber dann klickst du okay, oder?
Ja, genau, da klickst du dann okay. Aber er sagt also, oh Gott, das ist ein Downgrade. Ne? Klar, weil du kommst von der Enterprise Plus. Ne?
Genau. Das ist mir schon klar, aber da klickst du okay und er macht das dann trotzdem.
Ja, genau.
Der SQL ist aber nicht. Da gibt es auch mehr als einen Blogartikel zu dem Thema. Ich war natürlich, wie gesagt, ich war sehr ungläubig. Das kann doch eigentlich nicht sein. Also so ein Flaw, das ist schon.
Ja, ist winzig weich, ne? Muss man immer mit dem Schlimmsten rechnen.
Winzig weich, ja.
Ja, wobei. Hör auf. Auch da wieder, ne? Du musst immer mit dem Dümmsten rechnen. Der Kunde, von dem ich gerade sprach, mit seinem VPN-Tunnel Azure, nachdem wir dann ja so schnell da durch waren, wir hatten ja 2 Stunden angesetzt und wir waren nach 1,5 Stunden durch, dann dachte er sich, oh, geil, dann kann ich dem Patty ja noch ein anderes Problem zeigen. Und zwar braucht er wohl für eine Anwendung, muss er dafür sorgen, dass das Attribut Homephone vom On-Prem AD nach Azure AD, nach Entra synchronisiert wird. Ne? Gibt es auch Anleitungen zu, wie du das machst. Hat er auch gemacht und hatte dann aber das Problem, dass er dann mit dem Graph API Explorer hatte eine Abfrage gebastelt, die ihm dann auch zum Beispiel den Namen, die Mailadresse, den Display Name zurückgegeben hat, aber eben nicht das Homephone-Attribut.
Get Azure AD User, Property, Sternchen.
Korrekt, lustigerweise, Get Azure AD User gab das dann zurück, was dann wieder einen ratlos zurück. Das ist okay, was?
Ja,
was
gibt halt
möchte
auch,
jetzt
wie,
diese Graph
API? Wie in der normalen AD gibt da Dinge halt einfach nicht so standardmäßig alle Properties wieder. Ne? Du musst ja schon vorher aussuchen, wenn du besondere Properties haben willst. Ich glaube, da gibt es so einen bestimmten Parametersatz oder einen bestimmten Eigenschaftensatz, den der standardmäßig halt zurückgibt.
Ja gut, Azure ID oder Get Azure ID User macht das dann halt. Die Graph API gibt das dann halt nicht her. Ist halt auch wieder
komisch.
Das, ja, wobei das Lustige ist halt, ne, er hat dann halt irgendwie schon tagelang noch rumprobiert und konnte sich das nicht erklären. Und dann gehe ich so mit meiner dummen Naivität mal hin und sage, so, okay, mal gucken, ob ein anderes Tool gleich zurückgibt. Und dann, nee, guck mal, da taucht's auf. Ja, geil. Ja, wir haben aber jetzt auch nicht rausbekommen, ob das jetzt Graph API inhärent ist, dass der jetzt zum Beispiel keine zusätzlich synchronisierten Attribute kann.
Das weiß
kann
ich nicht.
Weil das kann ich mir natürlich vorstellen, dass die, dass die Graph API zusätzliche Attribute nicht zurückgibt, weil ne, die API gibt es halt nicht her.
Kann schon sein. Kann sein.
Müssen wir nochmal hinterhertauchen.
Apropos Dinge, die ich nicht weiß. Ich habe mich jetzt beim Kunden mal mit der Power-Plattform befassen müssen. Mehr oder weniger. Also eigentlich ging es nur darum, dass ich so ein Data-Gateway installiere, den, damit die irgendwie von ihren File-Server-Daten da hochladen und verwerten können.
Du installierst also irgendwo ein Stückchen Software, was dann irgendwelche Daten vom File-Server nimmt und dann in der Power-Plattform in O365.
Ganz genau.
Okay.
Es fing alles damit an, also ne, du guckst dann halt, wie du halt jetzt die Datenquellen, also installierst dieses Gateway, ne, so weit, so gut, das ist ja einfach, ne, da loggst du dich dann noch einmal ein und dann, naja, guckst du halt in der Power-Plattform, jetzt gehört der Connector mir persönlich, weil ich habe den mit meinem Admin-User installiert und so, komisch, aber gut, ich kann andere Leute darauf berechtigen, deswegen bin ich damit erstmal fein. Dann denkst du noch so, oh, guck mal, hier kann ich einen Service-Account einstellen, ja wunderbar, machst du doch. Und dann steht dann, naja, das muss man nicht tun, der wird auch nicht für den Zugriff auf die Datenquellen verwendet. Und ich denke so, hä, warum brauche ich den denn dann? Ja, aber gut, er ist jetzt eingestellt, was soll's. Ja, und dann fügst du halt die Datenquelle im Dashboard, also in Power Platform, fügst du halt Datenquellen hinzu, die du über diesen Connector abrufen kannst, also mit einem Dateipfad und so weiter. Und bei mir hat das dann einfach schlichtweg in dem Moment versagt, wo ich halt so eine riesige Liste gesehen habe an Dingen, die ich da hinzufügen kann. Aber zum Beispiel, ne, der Kunde sagt, er möchte so eine Access-Datenbank anbinden, auch noch eine MDB, ja, also so hier Access 2007, ne? Woher kommt die? Natürlich aus Datev, ist klar. Und ne, möchte ich MDB anbinden, ich scroll da so durch, na, ich sehe hier nichts irgendwie über Access oder Office, finde ich nicht, keine Ahnung. Ich dachte, okay, das ist im Zweifel nicht mein Problem. Habe das dem Kunden dann gesagt, oh ja, nee, das müssen Sie über Power Query machen. Und ich denke so, okay, gut. Das ist übrigens, der ist Controller in dem Unternehmen, der hat mit der IT gar nichts zu tun.
Ich könnte jetzt gerade fragen, warum wir als Infrastrukturbude uns mit solchen Sachen beschäftigen. Also, wie hast du denn dieses Los jetzt wieder gezogen?
Nee, ich habe mich ja auch nur mit dem Infrastrukturpart beschäftigt.
Ach so, okay.
Ja, ja, also ich habe das auf dem Server installiert und habe quasi die Berechtigung für den Service-Account gebaut und ja, mehr habe ich auch nicht gemacht und der Rest, naja, ich weiß nicht, ob ich dafür noch eine Neugier entwickle. Ich glaube irgendwie nicht.
Ja, wobei, also diese Power-Plattform oder auch hier Power Automate Desktop oder so, das ist ja schon, das ist ja ein ganz, ganz krudes Ökosystem mittlerweile, ne? Und ich glaube, da nirgendwo wird mehr Schatten-IT gebaut als da.
Ich weiß halt auch nicht, ne? Also theoretisch kann man ja diesen Connector auf einem beliebigen Rechner installieren und dann kann man auch seinen eigenen Benutzer-Account daran angeben. Also das ist theoretisch möglich. Also du kannst dieses Ding auf deinem Notebook installieren und deinen eigenen Benutzer da angeben und alles, worauf dein Benutzer Zugriff hat, kannst du dann da reinfüttern. Und das finde ich sehr, sehr creepy, weil ich finde eigentlich irgendwie so Datengovernance, das sollte man schon irgendwie kontrollieren.
Also ich behaupte auch, es gibt eine nennenswerte Menge an O365-Tenants, die nur deswegen entstanden sind, weil sich irgendwelche Controller eine Power BI-Trial geklickt haben.
Ganz genau.
Also, wir haben da durchaus Evidenz, weil wir haben solche Tenants gefunden, weil ne, Kunden wollten dann in der Pandemie Tenants haben. Wir so, hä, wieso ist die Domain schon vergeben? Und dann so, aha, okay, da hat sich mal irgendein Controller so eine Power BI
getestet. Ja, das ist für die total spannend. Ne?
Ja, klar.
Das ist für die total spannend. Sicher.
Aber das ist halt auch total Schatten-IT, ne?
Ja, richtig. Also ich finde es halt, ich bin halt auch nicht so begeistert, dass es bei Default möglich ist, dass du als normaler Benutzer halt solche Dinge machen kannst. Und ja, da muss ich mit der IT von dem Kunden halt nochmal hintersteigen, was man da noch so regulieren kann. Ja, aber ja, ich bin alleine schlichtweg überfordert. Was ist jetzt hier? Ne? Power Platform, Power Apps, Power BI, Power Query. Ja, ich bin fein damit, dass das für mich eine Blackbox ist. Sagen wir so.
Alles gut.
Aber dieser Controller war sehr am Schwärmen über Power Query. Ich sag, da können Sie alles mitmachen, alles können Sie damit machen. Also da können Sie wirklich alles mitmachen, okay.
Ja gut, das sind doch auch die Leute, die Excel als Universaltool für alles.
Ja, aber die sind auch gut in Excel. Also ich bin ja gut in Excel, ne?
Ich ja nicht.
Doch, du bist auch gut in Excel. Also wir sind gut in Excel, ne? Aber gegen so einen durchschnittlichen Controller können wir nicht anstinken, ne? Also so gar nicht.
Ja gut, das fängt ja schon bei Pivot-Tabellen an, da scheitere ich ja schon dran, ne? Oder S-Verweis.
Na, S-Verweis habe ich jetzt tatsächlich auch häufiger mal benutzt. Ja, okay. Der S-Verweis kann ich inzwischen. S-Verweis glaube ich kann ich inzwischen. Mehr oder weniger. Ich habe jetzt sogar gelernt, was du nicht machen darfst mit S-Verweis ist, deine Matrix als Spalten anzugeben. Du musst wirklich einen Bereich nehmen, weil sonst frisst Excel einfach dein gesamtes Notebook auf. Ich war tatsächlich in einem Meeting, ich hatte so hier angefangen, so das zu bauen und das geht auch erstmal. Und irgendwann bist du zwischendrin merkst, ach, das wird irgendwie langsamer hier, ne?
Okay.
Und ich war in einem Meeting drin und irgendwann habe ich so keinen Ton mehr gehabt und ne, so irgendwie kein Bild mehr gehabt da auf dem Meeting und der Teamviewer, der da nebenbei offen war, hat sich dann auch irgendwie verabschiedet. Ich denke so, okay, ich mache jetzt mal Excel zu. Sag ihm erst wieder. Ja,
das ist, ne? Vielleicht sollte sich Nvidia statt auf KI jetzt auf Excel Accelerator konzentrieren. Vielleicht kann man da ja nochmal eine Innovation schaffen.
Ja, nein. Vielleicht lässt man auch einfach die Finger von Excel, soweit es geht.
Ja, ne? Jedes Tool hat seine Zeit und seinen Bereich, aber ne? Ich glaube, nichts wird so oft missbraucht wie Excel.
Genau.
Insofern, nein. Ach ja, jetzt haben wir hier lustig fast 40 Minuten geplaudert.
Hey, wir haben alle schon darauf vorbereitet, dass wir heute keine strukturierten Themen haben.
Genau, also ne, wie immer, wenn ihr gerne Sticker haben möchtet, einen an uns frankiert oder an euch frankierten Rückumschlag einfach an die Adresse in den Shownotes schicken, dann machen wir da lustig Sticker rein. Ansonsten 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, Apple helfen uns. Wir haben momentan 39, ja, das können noch mehr werden. Oder bewertet uns einfach auf den Plattformen eurer Wahl, wo ihr uns hört. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habt eine gute Zeit.
Macht's gut.
Und wir hören uns in Bälde wieder.
In 2 Wochen. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.